Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon, herzlich willkommen. Das Emirat Katar steht in dieser Sendung gleich zweifach im Fokus. Einmal als Austragungsort der Fußball-WM, der auch heute einiges an Kritik auf sich zieht. Dazu mehr gegen Ende der Sendung. Zum anderen blicken wir auf Katar als künftigen Lieferanten von Flüssigerdgas nach Deutschland. Zu der heute bekannt gewordenen Vereinbarung gleich mehr und dann auch Fragen an den Politikwissenschaftler und Experten für Energiesicherheit Frank Umbach. Außerdem Hilfe gegen die Kälte. Die NATO-Außenminister beraten über Unterstützung und Wiederaufbau der ukrainischen Energieversorgung. Gerechtigkeit in der Zukunft. Die G7. Justizminister haben in Berlin über Möglichkeiten beraten, Kriegsverbrechen in der Ukraine vor Gericht zu bringen. Und lückenhafte Einigung. Die Verkehrsminister von Bund und Land einigen sich auf den Start des 49-Euro-Tickets ab April. Doch offene Fragen bleiben. Der Stopp russischer Erdgaslieferungen nach Deutschland hat Politik und Wirtschaft bekanntlich vor die schwere Aufgabe gestellt, die Ausfälle schnell und umfassend durch Lieferungen aus anderen Ländern auszugleichen. Seit dem Frühjahr waren deshalb unter anderem Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck in Gasförderländern wie den Golfstaaten unterwegs, um Verträge anzubahnen. Die frühere Abneigung gerade der Grünen gegen autoritäre Führungen wie die in Katar und gegen das ökologisch umstrittene Flüssigerdgas stand dabei zurück. Nun scheint tatsächlich ein Erdgasliefergeschäft aus Katar unter Dach und Fach zu sein. Jörg Münchenberg.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen hat den neuen Gasdeal mit Katar ausdrücklich begrüßt und durchblicken lassen, dass dies letztlich jetzt auch ein Erfolg seiner Reise auf die arabische Halbinsel im Frühjahr sei. Wiederholt hatte sich der Vizekanzler seither Kritik anhören müssen. Sein Besuch in Katar inklusive Verbeugung vor dem Emir habe letztlich nichts gebracht. Heute Morgen hatte dann überraschend der Energieriese Qatar Energy mit dem US-Unternehmen ConocoPhillips jährliche Gaslieferungen von 2 Millionen Tonnen Flüssiggas ab 2026 nach Brunsbüttel bekannt gegeben, wo derzeit ein Flüssiggasterminal gebaut wird. Der Liefervertrag soll eine Laufzeit von 15 Jahren umfassen.
Also 15 Jahre ist super, scheinen ja offensichtlich gute Bedingungen zu sein. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Das ist ja bekannt, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein will. Heißt also, die Unternehmen müssten, wenn sie solche Verträge haben, die Mengen, die sie einkaufen, woanders hinliefern. Andere Länder werden später sein als Deutschland. Und das dürfen sie auch.
Stellte der Wirtschaftsminister heute klar. Vor allem der Streit um die Lieferfristen hatte die Gespräche belastet. Wegen der hohen Investitionskosten hatte Katar auf lange Lieferfristen gedrängt, während sich Deutschland wiederum wegen des anstehenden Umbaus in eine CO2-neutrale Wirtschaft nicht zu langen Abnahmegarantien verpflichten wollte. Klar ist aber auch, die jetzt vereinbarte Menge deckt den jährlichen deutschen Gasbedarf gerade einmal zu 3% ab. Der Branchenverband Zukunft Gas wiederum rechnete vor, dass durch den russischen Lieferstopp knapp 500 Terawattstunden ersetzt werden müssten. Der Deal mit Katar umfasst aber nur 30 Terawattstunden. Mit anderen Worten, Deutschland bleibt weiterhin von Gasexporten, nicht zuletzt auch aus den USA, enorm abhängig. Über die Details der Verträge und die vereinbarten Preise wollte sich Habeck heute nicht äußern.
Wir haben mit Uniper und mit RWE Verträge, die die Lieferungen für Brunsbüttel für die ersten Monate, Jahre sicherstellen. Und sie kaufen auf dem Weltmarkt ein. Es ist schlau von den Unternehmen, die günstigsten Angebote für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Weltmarkt einzukaufen. Das schließt Katar mit ein, ist aber auch nicht der einzige Anbieter auf dem Weltmarkt.
Dennoch gab es auch Kritik. Der Gasdeal helfe nicht in der gegenwärtigen Krise, schaffe aber langfristige Abhängigkeiten, kritisierte etwa die deutsche Umwelthilfe. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warf der Regierung bezüglich Katar und der vielfach kritisierten Menschenrechtslage dort Doppelmoral vor. Außerdem komme das Geschäft zu spät.
Das handelt sich aus meiner Sicht vielmehr um eine PR-Maßnahme, denn es hilft weder für diesen noch für den nächsten Winter.
Aus Katar hieß es wiederum, man sei auch mit deutschen Unternehmen über weitere Gaslieferungen im Gespräch.
Jörg Münchenberg berichtete. Und am Telefon ist Frank Umbach, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Energiesicherheit an der Universität Bonn. Guten Abend, Herr Umbach.
Ja, guten Abend, Frau Engels.
Katar hatte zuletzt zurückhaltende Signale gegeben, wenn es um konkrete und schnelle Zusagen für Gaslieferungen ging. Überrascht es Sie, dass nun doch ein langfristiges Abkommen zustande gekommen ist?
Ja, vielleicht der Zeitpunkt. Ich habe es zumindest nicht ganz so schnell erwartet, aber durchaus, dass die Kataris ein Abkommen schließen. Und Katar hat ja auch bereits angedeutet, dass man in Gesprächen mit weiteren Versorgern auf der deutschen Seite in Verbindung steht und Gespräche auch über weitere Verträge durchführt. Und dahingehend erwarte ich durchaus, dass das auch nicht der einzige Vertrag bleiben wird.
Aber wenn wir jetzt diesen Vertrag zugrunde legen, dann sieht der vor, dass wesentliche Lieferungen erst 2026 beginnen sollen. Ist das nicht viel zu spät, um über diesen und die kommenden Winter in Deutschland zu kommen?
Ja, natürlich wäre es für Deutschland besser gewesen, wenn wir neben amerikanischen LNG natürlich auch jetzt schon auch aus Katar auch im Sinne der Diversifizierung unserer Importe Gas hätten beziehen können. Es ist allerdings so, dass Katar, der lange Zeit der weltgrößte LNG-Exporteur, inzwischen hinter die USA gefallen, seine Verträge oder seine Reserven im Wesentlichen bisher Richtung Asien liefert und aus den bisherigen Feldern bestehen also kaum noch Möglichkeiten, zusätzlich Gas etwa nach Europa und Deutschland zu liefern. Und deswegen ist Katar eben gezwungen und auch entsprechend interessiert, zwei neue Gasfelder, nämlich das North Field und das South Field entsprechend in Betrieb zu nehmen. Und dafür müssen doch hohe Investitionen entsprechend investiert werden in den nächsten Jahren. Das ist übrigens auch das größte Gasfeld der Welt. Er erstreckt sich über 6000 Quadratmeter und teilt sich oder muss geteilt werden auch mit dem Iran. Und insoweit ist ein entsprechender Vorlauf natürlich notwendig. Und das wiederum erklärt aber auch, warum Katar ein entsprechendes Interesse hat, diese hohen Investitionen zu amortisieren über entsprechende Langfristverträge. Und das war ja das große Problem, gerade mit deutschen Versorgern, die mit Blick auch auf den European Green Deal und die Zeit nach 2030 eher mit einer Situation dann zu kämpfen haben, wo man sukzessive weniger Gas benötigt und sukzessive ja dann auch aus der Gasnutzung generell aussteigen möchte.
Das sind jetzt die Interessen Katars, haben Sie beschrieben. Lange Laufzeiten, 15 Jahre sind vereinbart, damit man Investitionssicherheit hat. Aber entspricht das auch den deutschen Interessen? Denn dieser Vertrag läuft nun bis 2041. Sollte bis dahin nicht längst der deutsche Weg weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren weit fortgeschritten sein?
Es gibt ja zumindest Unsicherheiten. Wir haben ja auch im Grunde genommen über die letzten Monate und Jahre natürlich auch mit Blick auf den Kohleausstieg nach wie vor Unsicherheiten. Es gibt Bundesländer, die nach wie vor nicht aus 2030 aussteigen wollen. Und man wird sich sicherlich auch nochmal anschauen müssen, wie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sein werden, die aus meiner Sicht sich keineswegs auf ein oder zwei Jahre entsprechend begrenzen. Und deswegen ist durchaus möglich, dass eben tatsächlich über die nächsten 15 Jahre dann Gas benötigt wird. Auf der anderen Seite haben die Gasversorger aber durchaus dann eben die Möglichkeit, nämlich dieses Gas, was vielleicht dann doch nicht nach 2030 in den Mengen entsprechend benötigt wird, auch weiter zu verkaufen. Also die Option ist ausdrücklich, wie auch heute Wirtschaftsminister Habeck nochmal deutlich gemacht hat, gegeben. Und ansonsten, glaube ich, wären die Versorger auf deutscher Seite noch mal vorsichtiger gewesen. Aber sie stehen natürlich auch unter Druck, nicht nur mit Blick auf die Versorgungslage in Deutschland, sondern, das haben wir letzte Woche gesehen, wo China Sinopec, der Staatskonzern, einen Langfristvertrag über 27 Jahre sogar abgeschlossen hat. Und insoweit hat Deutschland natürlich auch ein Interesse, dass man die künftigen Importoptionen möglichst entsprechend diversifiziert und dann natürlich auch mit dem zweitgrößten LNG-Exporteur entsprechende Verträge abschließt.
Die Partei Die Linke kritisiert dieses Geschäft als, Zitat, endgültige Aufgabe der deutschen Klimaziele und Schaffung einer Energieabhängigkeit bis 2041 zu einem Land, das Menschenrechte verletzt. Ist an der Einschätzung nicht was dran? Und dann auch wieder der Vorwurf der Doppelmoral.
Ja, das kann man natürlich so sehen, aber man muss natürlich auf der anderen Seite einfach realistisch sein. Also wir sind ja auch in Deutschland Export-Vize-Weltmeister die ganzen Jahre gewesen. Und der größte Wirtschaftspartner ist im Moment oder seit mehreren Jahren sind ja beispielsweise auch die Chinesen. Und wir können nicht ernsthaft von heute auf morgen nur noch mit den Staaten Handel oder Energieimporte tätigen, die demokratisch gesinnt sind und eine Marktwirtschaft haben. Natürlich sollte das immer die Präferenz entsprechend sein, auch gerade mit Blick auf Versorgungssicherheit. Aber wir können es uns faktisch nicht leisten, nur mit den Staaten entsprechend Handel zu treiben. Und da muss man nochmal das größere Bild einfach bemühen. Wenn wir uns weltweit anschauen, dann ist die Anzahl der Demokratien mit einer stabilen Marktwirtschaft tatsächlich auf einen Stand zurückgefallen wie in den 30er Jahren. Also die ursprüngliche Hoffnung von dem Ende der Ideologien, wie es Francis Fukuyama mal Anfang der 90er Jahre beschrieben hat, davon ist ja realpolitisch leider so gut wie nichts übrig geblieben, insbesondere nicht seit den Entwicklungen in den letzten Jahren.
Frank Umbach, er ist Energieexperte und Politikwissenschaftler an der Universität Bonn. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Und das Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest beraten derzeit die NATO-Außenminister. Das Kernthema ist seit Monaten dasselbe: die Situation in der Ukraine und die Möglichkeiten, den Menschen mit Waffenlieferungen bei der Verteidigung gegen Russland zu helfen. Nun kommt angesichts des vorankommenden Winters eine neue Form der Akuthilfe dazu: Unterstützung beim möglichst schnellen Wiederaufbau der Energieinfrastruktur der Ukraine. Helga Schmidt berichtet aus Bukarest.
Es ist schon das fünfte Mal in diesem Jahr, dass sich die Außenminister der NATO treffen und zum fünften Mal geht es um die Ukraine. Aber etwas ist anders dieses Mal in Bukarest im riesigen Palast des früheren Diktators Ceausescu, wo die Außenminister der Allianz zusammengekommen sind. Nicht Waffenlieferungen stehen im Vordergrund ihrer Gespräche, sondern die Frage, wie man möglichst schnell Dieselgeneratoren ins Kriegsgebiet bekommen kann und andere Geräte, die helfen bei der Versorgung der Menschen mit Strom und Wasser. Dass sich die NATO jetzt um ganz praktische Dinge, um Überlebenshilfe für die Menschen kümmert, begründet ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg mit einem Strategiewechsel auf russischer Seite. Präsident Putin habe die militärischen Ziele nicht erreichen können. Jetzt antworte er umso brutaler mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung, auf ukrainische Städte und auf die kritische Infrastruktur.
President Putin is failing, but he is responding with more brutality, attacking Ukrainian cities attacking critical infrastructure.
Stoltenberg setzte in Bukarest schon vor Beginn der Beratungen mit den Ministern den neuen Ton. Es geht um Winterhilfe für die Menschen, weil Putin den Winter als eine Kriegswaffe einsetze.
President Putin is now turning winter into a war or a weapon of aggression against the Ukrainian people.
Hätten die NATO-Alliierten aber nicht voraussehen können, dass Putin den Winter als Waffe einsetzt? Das wurde Annalena Baerbock in Bukarest am Rande der Beratungen von Journalisten gefragt. Und die Antwort der Ministerin fiel deutlich aus.
Dass dieser brutale Bruch der Zivilisation so geführt wird, also ich hätte mir das in den letzten Jahren niemals vorstellen können.
Baerbock setzt sich in Bukarest für gezielte Hilfen zum Wiederaufbau der ukrainischen Energieversorgung ein.
Wenn gezielt Infrastruktur bombardiert wird, dann nimmt man mutwillig in Kauf, dass Kinder, dass Alte, dass Familien erfrieren, dass sie verdursten, dass sie verhungern sollen.
Es sind genau diese Bilder, Bilder von massenhaft Erfrierenden in den Straßen von Kiew zum Beispiel, die auch die Militärs bei der NATO fürchten, weil sich dann mehr als bisher die Frage nach einem massiveren Eingreifen des Westens stellen würde. Die NATO-Außenminister wollen deshalb jetzt praktische Hilfen leisten mit der Reparatur von zerstörten Stromleitungen und Wasserleitungen. Hunderte Generatoren für die Stromerzeugung seien schon auf dem Weg, so Ministerin Baerbock. Jetzt sollen große Transformatoren folgen, Anlagen, die dafür sorgen, dass die Energie in das ukrainische Netz eingespeist werden kann. Aus den USA, dem größten Mitgliedsland der NATO, kommen Energiehilfen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Amerikas Außenminister Antony Blinken machte in Bukarest aber auch deutlich, dass die NATO ihre militärische Unterstützung ausweiten soll. Die NATO könne das, sagte Blinken. Er habe die Allianz in den vergangenen 30 Jahren niemals stärker und einiger erlebt als heute.
NATO is stronger and more united than at any time I can remember, and I've been doing this for nearly 30 years.
Einige osteuropäische NATO-Länder, darunter Polen und die drei baltischen Republiken, finden allerdings, dass die Zusagen für Winterhilfe und Luftabwehrsysteme nicht ausreichen. Sie wollen, dass die Ukraine möglichst schnell auch NATO-Mitglied wird. Schon 2008 war das dem Land in Aussicht gestellt worden. Die große Mehrheit der Allianz hält es aber für falsch, jetzt konkret über eine beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die Allianz zu sprechen. Mitten im Krieg sei das nicht vorstellbar und auch Generalsekretär Stoltenberg bügelt den Vorstoß der Osteuropäer regelmäßig mit dem Hinweis ab, die Ukraine brauche jetzt jede Unterstützung des Westens, aber keine neue Beitrittsdebatte.
Helga Schmidt über die NATO-Außenministerrunde. Der russische Krieg gegen die Ukraine geht Tag für Tag weiter, über 9 Monate schon. Viele Kriegsverbrechen wurden bereits verübt, weitere werden wohl hinzukommen. Die meisten Vorwürfe, solche Verbrechen zu verüben, werden der russischen Seite gemacht. Es gibt aber auch Fälle, in denen Ukrainer bezichtigt werden. In der Ukraine selbst sind längst breite Ermittlungen in Gang, werden Beweise gesichert, um eines Tages Täter anklagen zu können. Wie das koordiniert und auch international geschehen kann, diskutierten heute die Justizminister der G7-Staaten in Berlin. Gudula Geuter weiß mehr.
Es seien nicht nur wirtschaftliche Interessen, die die G7 verbinden. Das festzustellen war dem Gastgeber des Justizministertreffens, dem deutschen Ressortchef Marco Buschmann, ein Anliegen. Man teile gemeinsame Werte und man sei sich bei den Gesprächen in Berlin einig gewesen, dass in der Ukraine abscheulichste Kriegsverbrechen stattfänden.
Die Weltgemeinschaft verurteilt auf das Schärfste diesen Krieg und wie er geführt wird.
Von dem Treffen solle ein klares Signal ausgehen, wünscht sich der deutsche Gastgeber.
Kriegsverbrecher sollen und dürfen und können sich nirgendwo sicher fühlen, wo wir sie ergreifen können. Wir werden ihnen den Prozess machen unter strikter Beachtung des Fair-Trial-Grundsatzes. Kein Kriegsverbrechen darf ungesühnt bleiben.
Die G7, das sind neben Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Der Ressortchef der Ukraine war in Berlin dabei, ebenso wie Generalbundes- oder Staatsanwälte. Und auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, betonte: Wir sehen derzeit ganz akut, dass Gerechtigkeit das Gebot der Stunde ist. Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit, Transparenz, das brauchen Opfer auf der ganzen Welt, auch in der Ukraine, damit sichergestellt ist, dass sich Menschen im Einklang mit diesen grundlegenden Menschheitsprinzipien verhalten, wie sie sich im römischen Statut widerspiegeln. Gemeint ist das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes. Der EU-Justizkommissar Didier Reynders wies darauf hin, dass die Ukraine selbst dem noch nicht beigetreten ist, mit Folgen für die Strafverfolgung gegen Ukrainer. Ich möchte darauf bestehen, dass es sehr wichtig ist, dass die Ukraine das römische Statut ratifiziert, um am Internationalen Strafgerichtshof teilzuhaben. Derzeit arbeiten Ermittler aus unterschiedlichen Staaten und Fachleute des Internationalen Strafgerichtshofs ICC daran, Beweismittel in der Ukraine zu sichern, allen voran die Ukraine selbst. Fast 50.000 Fälle von Kriegsverbrechen hätten allein ihre Behörden dokumentiert, so Buschmann. Etwa 600 Personen seien verdächtig.
Das bedeutet, es gibt Hunderttausende von Beweismitteln, die erhoben werden müssen. Wir tun das als G7-Staaten und als Internationaler Strafgerichtshof überall auf der Welt.
Diese Beweismittel zuerst einmal rechtsstaatlich einwandfrei zu erheben und dann besser auszutauschen, dafür haben die Minister Verabredungen getroffen. Doppelarbeit soll vermieden werden und Opferzeugen sollen besonders in den Blick genommen werden.
Die Menschen, denen das widerfährt, sind häufig zutiefst traumatisiert. Und deshalb schulden wir ihnen eines, dass wir sie um ihre Mithilfe bitten, aber dass diese Mithilfe so wenig belastend wie möglich sein soll.
Ungeklärt sind verschiedene zentrale Fragen. Der Internationale Strafgerichtshof kann Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord ahnden, nicht aber den Angriffskrieg. Der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Andriy Kostin, bekräftigte heute seine Forderung nach einem Sondertribunal. Deutschland setzt eher auf den Den Haager Gerichtshof. Im Fluss ist auch die Durchsetzung der Sanktionen. EU-Justizkommissar Reynders wünscht sich hier von einigen europäischen Staaten mehr Engagement, während Marco Buschmann und sein französischer Kollege Éric Dupond-Moretti sich in einem Text auf Legal Tribune Online dafür aussprechen, bei Verstößen gegen Europarecht auch hier die europäische Staatsanwaltschaft einzuschalten.
Über das G7-Justizministertreffen Gudula Geuter. Rund um das Thema Einwanderung und Migration plant die Ampelkoalition derzeit an vielen Stellschrauben Veränderungen. Zuletzt gab es Krach zwischen SPD und Grünen einerseits und der FDP andererseits um die Frage, wer wann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen könnte. Das SPD-geführte Innenministerium will schnelleren Zugang, die FDP verlangt dagegen ein mehrstufiges, längeres Verfahren. Einig ist man sich dagegen bei der Idee, die Fachkräftezuwanderung generell zu erleichtern. Dazu will das Kabinett morgen ein Eckpunktepapier verabschieden und zu diesen Inhalten Panayotis Gavrilis.
Der Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci kritisiert den eigenen Koalitionspartner FDP. Castellucci meint wohl Aussagen wie die des Bundesjustizministers Marco Buschmann, der twitterte, bei der Einwanderung gelte, dass alle helfenden Hände im Arbeitsmarkt willkommen seien, aber niemand, der nur die Hand im Sozialsystem aufhalten möchte.
Anscheinend wird da geschaut, ob man nicht ein bisschen punkten kann, wenn man ein bisschen rechts den Blinker setzt. Das ist noch nie gelungen, sondern immer denen zum Vorteil geworden, die wirklich weit rechts stehen. Deswegen raufen wir uns zusammen, klären die Dinge intern und hören diese öffentlichen Debatten auf.
So Castellucci gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Ihm dürfte auch die folgende Äußerung des FDP-Fraktionschefs Christian Dürr heute Morgen im Deutschlandfunk weniger gefallen haben.
Dazu gehört, dass wir die Migration in den Arbeitsmarkt lenken und eben nicht in die sozialen Sicherungssysteme.
Aus Sicht der FDP ist die Einbürgerungsreform der Bundesinnenministerin richtig. Sie steht auch im Koalitionsvertrag. In der Sache sei man sich ja einig, so Dürr. Nur mit dem Zeitpunkt hadert er und argumentiert, es muss erst dafür gesorgt werden, dass mehr Fachkräfte schneller und einfacher ins Land kommen. Und danach kommt das Thema Einbürgerung.
Ein Einwanderungsgesetzbuch aus einem Guss à la Kanada, Neuseeland, Australien, wie wir es gerade besprochen haben, das sollten wir machen, damit dann die Möglichkeit besteht, dass diese Menschen auch Deutsche werden können. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass das eine logische Reihenfolge ist. Da geht es auch nicht um Aufhalten oder Ähnliches, sondern dass wir insgesamt vorankommen. Und ich sage es auch deshalb, weil es im Interesse unseres Landes ist.
Laut der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, braucht Deutschland jedes Jahr 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Es gäbe wegen des demografischen Wandels kein Szenario, wo wir ohne größere Einwanderung auskämen, so Nahles in der Süddeutschen Zeitung. Um mehr Fachkräfte aus Drittstaaten ins Land zu holen, will das Kabinett morgen grundsätzliche Maßnahmen beschließen. Laut einem Eckpunktepapier, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, geht es darum, bürokratische Hürden abzubauen und Berufsabschlüsse einfacher anzuerkennen. Ein Punktesystem soll eingeführt werden, ähnlich wie in Kanada. Personen mit einem guten Potenzial, wie es heißt, sollen eine sogenannte Chancenkarte bekommen können, auch wenn sie noch keinen Arbeitsvertrag vorweisen können. Auch eine zweiwöchige Probebeschäftigung soll möglich sein. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verteidigt die Pläne der Bundesregierung.
Mit welcher Inbrunst teilweise, und ich meine das nicht die FDP gar nicht, sondern eher die Opposition, der Wirtschaftsstandort Deutschland als zukünftiger Arbeitsraum unattraktiv dargestellt wird, weil man sagt, eigentlich wollen wir euch hier nicht haben. Das ist ja die sublime Botschaft. Das ist abenteuerlich.
Die Union stört sich beim geplanten Punktesystem vor allem an der Idee, dass Menschen auch ohne Arbeitsvertrag einreisen und arbeiten dürfen. Das soll dann möglich sein, wenn sie zum Beispiel besondere Sprachkenntnisse vorweisen und bereits viel Berufserfahrung gesammelt haben. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Wir raten dringend dazu, diese Debatte auch sachlich zu führen. Ja, wir sind für Fachkräftezuwanderung, aber dazu braucht es auch eben Qualifikation.
Auch beim zweiten großen Thema der geplanten Einbürgerungsreform gibt es Kritik. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, sieht keinen Handlungsbedarf. Man habe ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht. Die Union ist gegen das Prinzip der Mehrstaatlichkeit und lehnt ab, dass Einbürgerungen in der Regel künftig nach 5 statt 8 Jahren möglich sein können.
Panayotis Gavrilis. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hatten seit dem Nachmittag getagt mit Themen auf dem Tisch, die die Runde schon länger beschäftigen. Die Finanzierung und der Starttermin des bundesweiten 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr war eins davon, ein anderes die Maskenpflicht im ÖPNV. Ergebnisse ließen auf sich warten, die Sondersitzung dauerte bis zum Abend. Doch nun gibt es für das 49-Euro-Ticket wenigstens ein Datum. Nadine Lindner Kenntnis.
Die Diskussionen waren lang und so kommt der Beschluss erst verspätet, kurz nach 8 Uhr am Abend. Das 49-Euro-Ticket wird erst im Frühjahr starten, sagt Maike Schäfer, grüne Verkehrssenatorin von Bremen und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die zu einer Sondersitzung zusammengekommen war.
Und wir sehen, dass das in der Umsetzung sowohl organisatorisch als auch rechtlich als auch finanztechnisch eine große Herausforderung ist. Deswegen haben sich die VerkehrsministerInnen heute darauf verständigt, dass wir länderseitig zumindest den 1. April 2021 als Starttermin anstreben.
Das 49-Euro-Ticket war schon einmal Thema in einer Runde der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler Anfang November. Damals hatten einige Akteure optimistisch vom Jahreswechsel gesprochen, der das Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket bringen könnte. Aber spätestens nun wird klar, der Prozess ist zäh, nach wie vor streitet man sich ums Geld, es ist unklar, wer das Risiko für mögliche Kostensteigerungen trägt, die unter anderem der Verband der Verkehrsunternehmen, kurz VDV, und die Kommunen fürchten. 3 Milliarden Euro stehen bereits für 2023 zur Verfügung, jeweils zur Hälfte getragen von Bund und Ländern. Doch wer schießt nach, wenn das nicht reicht? Es kursieren Schätzungen von bis zu 1,7 Milliarden Euro Mehrbedarf. Zu dieser Risikovorsorge konnten sich auch die Verkehrsminister nicht einigen. Noch einmal Maike Schäfer mit einem Angebot der Länder.
Dass wir Länder bereit sind, die Hälfte dieser womöglich anfallenden Mehrkosten zu übernehmen. Es ist aber für uns auch klar, dass der Bund die andere Hälfte der Mehrkosten trägt.
Guido Beermann, CDU-Verkehrsminister von Brandenburg, mit deutlicher Kritik an Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP.
Eine paritätische Finanzierung der Kosten durch Bund und Länder. Leider hatte offensichtlich Herr Wissing heute dazu kein Mandat, das mit uns in der Form genauso zu besprechen.
Die Ministerpräsidentenrunde von Anfang November hatte keinen Mechanismus zur Nachschusspflicht vereinbart. Der Bundesverkehrsminister konnte bzw. wollte an diesem Beschluss nicht rütteln. Das Thema wird damit wohl wieder auf der Tagesordnung der nächsten Ministerpräsidentenrunde Anfang Dezember landen. Volker Wissing selbst hatte am Abend eine eigene Pressekonferenz erst angekündigt und dann kurzfristig wieder abgesagt. Er äußerte sich nach dem Treffen nicht. Immerhin eine halbwegs gute Nachricht gibt es für alle Nutzer von Bus und Bahn. Abbestellungen von Verkehren, das heißt zum Beispiel ein Ausdünnen der Takte, ist erstmal vom Tisch. Aber ein spürbarer Ausbau des ÖPNV ist mit den kürzlich vom Bund angehobenen Regionalisierungsmitteln auch nicht möglich. 1 Milliarde Euro mehr gibt es jeweils 2022 und 2023. Die Ampel hatte sich im Koalitionsvertrag allerdings vorgenommen, die Fahrgastzahlen deutlich zu steigern, was einen Ausbau voraussetzt. Jetzt bleibt nur die Minimallösung, sagt Winfried Herrmann, grüner Verkehrsminister von Baden-Württemberg.
Von daher kann man sagen, die Abbestellungen sind für die nächsten 1-2 Jahre vom Tisch. Aber das Problem ist nicht gelöst.
Keine Einigung unter den Landesverkehrsministern gab es hingegen bei der umstrittenen Frage, wie es mit der Maskenpflicht in Nah- und Fernverkehr weitergehen soll. Einige Länder hatten auf ein schnelles Ende, zum Beispiel schon zum Jahreswechsel, gedrängt. Andere waren vorsichtiger mit Hinweis auf mögliche Corona- oder Grippewellen.
Die Inhalte der Verkehrsministerkonferenz fasste für uns Nadine Lindner zusammen. 23.37 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk mit aktuellen Kurzberichten. Nach Angaben des Anwalts der inhaftierten belarussischen Regierungskritikerin Maria Kolesnikova wird seine Mandantin im Krankenhaus behandelt. Christina Nagel.
Sie sei, heißt es im Telegram-Kanal eines ihrer Vertrauten, inzwischen operiert worden. Sie befinde sich in einem schweren, aber stabilen Zustand, der sich langsam bessere. Ihre Anwälte haben nach eigener Aussage erst heute von der Verlegung ins Krankenhaus erfahren, als sie zum dritten Mal vergeblich versuchten, zu ihrer Mandantin ins Straflager vorgelassen zu werden. Die 40-Jährige war im vergangenen Jahr von der belarussischen Justiz zu 11 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Gründung einer extremistischen Vereinigung und Verschwörung mit dem Ziel einer verfassungsfeindlichen Machtergreifung. Kolesnikova hatte sich bei der Präsidentschaftswahl 2020 an der Seite von Svetlana Tichanowskaja für einen Machtwechsel stark gemacht und nach der international nicht anerkannten Wiederwahl Lukaschenkos die Massenproteste mit angeführt. Einer inszenierten, erzwungenen Abschiebung aus Belarus hatte sie sich widersetzt und war ins Gefängnis gegangen.
Ein polnisches Gericht hat eine Entscheidung zugunsten eines kritischen Richters getroffen, der seit Jahren für seinen Protest gegen die Justizreform der Regierung bekannt ist. Martin Adam.
Der Warschauer Richter Igor Tuleja wurde freigesprochen. Das hat am Dienstagmorgen die Kammer für berufliche Verantwortung am obersten Gericht in Warschau entschieden. Das Urteil ist ein großer Erfolg für die Kritiker der umstrittenen Justizreform in Polen. Tuleja war im November 2020 vom Dienst als Richter am Warschauer Bezirksgericht suspendiert worden und galt seitdem quasi als Galionsfigur der unabhängigen Richter und Richterinnen. Die umstrittene Disziplinarkammer am obersten Gericht, eingeführt von der PiS-Regierung, hatte ihm vorgeworfen, er habe bei einem Urteil gegen Verfahrensregeln verstoßen. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, den Richter per Zwang vorladen zu können. Aus Sicht der Kritiker der PiS-Justizreform wurde Tuleja auf diese Weise bestraft, weil er nicht im Sinne der Regierung geurteilt hatte. Das Urteil dürfte auch Einfluss haben auf die Verhandlungen der polnischen Regierung mit der Europäischen Union. EU-Kommission und Europäischer Gerichtshof fordern, dass die Disziplinarkammer aufgelöst wird und suspendierte Richter wie Igor Tuleja rehabilitiert werden. Weil das bisher nicht geschehen war, muss Polen nach einem EuGH-Urteil eine Strafe von 1 Million Euro täglich zahlen. Die EU-Kommission hält außerdem europäische Gelder für Polen in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro zurück. Nach dem Urteil heute darf Igor Tuleja wieder als Richter arbeiten und sein volles Gehalt beziehen.
Zur Börse. In New York hat der Dow Jones Industrial sich wenig bewegt. Er schloss bei 33.852 Punkten. In Frankfurt am Main reagierte die Börse auch recht wenig auf den heute bekannt gewordenen Inflationswert für November von 10%. Samir Ibrahim.
Wirklich Aufregung war nicht am Nachmittag, als die Inflationsdaten für Deutschland veröffentlicht wurden. 10% im November sind noch zweistellig und immer noch zu hoch. Die Probleme für Wirtschaft und Konsumenten bleiben. Auch an der Zinspolitik der EZB dürfte sich durch den Mini-Rückgang nichts ändern. Der DAX dementsprechend am Ende nur leicht, 0,2% im Minus bei 14.335 Punkten. Es gab auch wenig Impulse für den Aktienmarkt. Anleger waren vor allem damit beschäftigt, sich bei Einzelwerten nach der Rallye der letzten Wochen neu zu sortieren. In Erwartung weiter steigender Zinsen im Euroraum waren Banken und Versicherer gefragt. Papiere der Munich Re etwa legten am Ende mit einem Kursplus von rund 2% auf über 300 Euro zu. Zu den Gewinnern zählten auch die Papiere der Allianz, der Deutschen Bank und des Versicherers Talanx. Autowerte konnten sich nach den Verlusten der letzten Tage erholen. Hersteller und Zulieferer waren zuletzt bei Anlegern eher unbeliebt. Nun aber gab es für BMW, VW und Mercedes Aufschläge von teils deutlich mehr als 2%. Aufwärts ging es auch für Zulieferer wie Continental. Der Zulieferer Knorr Bremse profitierte dabei zusätzlich von einer Ankündigung aus Frankreich. In größeren Städten soll dort ein Schnellbahnnetz nach Pariser Vorbild entstehen. Solche Netze aber brauchen neue Züge und Züge brauchen eben auch Bremsen. Anleger hoffen nun auf neue Aufträge.
Samir Ibrahim. Die Weltwetterorganisation hat heute ihren ersten Report über die Süßwasserreserven der Welt vorgelegt. Demnach hätten im vergangenen Jahr die Flüsse in großen Weltregionen weniger Wasser geführt als im langjährigen Durchschnitt. Mehr Einzelheiten von Katrin Hondl.
Am Wasser sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders spürbar, sagte WMO-Chef Petteri Talas in Genf. Und der erste Jahresbericht der UN-Organisation zu den Frischwasserreserven der Erde bringe leider Bad News. Schlechte Nachrichten. In weiten Teilen der Welt etwa gingen die Grundwasserreserven zurück, beispielsweise in stark besiedelten Regionen Indiens und Chinas. Negativtrend auch bei den Gletschern. Allein in der Schweiz verloren die Gletscher im vergangenen Jahr mehr als 6% ihres Volumens. Die Gletscher schmelzen immer schneller und werden immer dünner, so Talas. Die Gletschermasse nimmt weltweit enorm ab. Das sind schlechte Nachrichten für die Verfügbarkeit von Frischwasserreserven. Der Wasserbericht der WMO zeigt, dass große Gebiete der Erde im Jahr 2021 trockener waren als im langjährigen Durchschnitt, mit deutlich weniger Wasser in den Flüssen. 3,6 Milliarden Menschen hätten in mindestens einem Monat pro Jahr keinen ausreichenden Zugang zu Wasser. WMO-Wasserexperte Stefan Uhlenbrock.
Circa 2,2 Milliarden Menschen haben keinen sicheren Zugang zu sicherem Trinkwasser. Und mehr als 4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer sicheren Toilette, ne, zu sicherem Sanitärwesen. Ne. Die sind katastrophale Zahlen, und die sich in der Zukunft möglicherweise noch verschärfen werden durch den Klimawandel und durch die ökonomischen Krisen, die wir momentan beobachten.
Bis 2050, so schätzt die WMO in ihrem Wasserbericht, werden 5 Milliarden Menschen in Wassernot sein. Insgesamt rechnet die WMO mit immer häufigeren Extremwetterlagen, Dürreperioden ebenso wie Überschwemmungen. Stefan Uhlenbrock.
Wir merken die Auswirkungen des Klimawandels sehr deutlich an der Beschleunigung des Wasserkreislaufs. Das führt dazu, dass wir immer mehr intensive Niederschläge haben und in vielen Regionen der Welt stärkere Hochwasser. In anderen Regionen der Welt ist durch diese Intensivierung des Wasserkreislaufs kommt es zu längeren Dürrenerscheinungen mit katastrophalen Folgen für die Menschen und auch für die Ökonomien.
Die Flutkatastrophe vergangenes Jahr im Ahrtal habe gezeigt, dass selbst in hochentwickelten Ländern Frühwarnsysteme nicht gut funktionieren. Die WMO fordert deshalb Investitionen in ein weltweites Frühwarnsystem vor Wetterkatastrophen.
Der Bericht von Katrin Hondl.
Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Und das Wichtigste vom Tag hat für uns Bernhard Krieger.
Niederlande, Senegal, England und USA, das sind die großen Sieger des Tages. Diese vier Teams haben heute den Einzug ins Achtelfinale der WM geschafft. Die USA im hochbrisanten Spiel des Tages gegen den Iran. Jens-Jörg Krieg.
Wer nach der überlegenen ersten Hälfte und der 1:0 Pausenführung durch Christian Pulisic dachte, das wird eine leichte Sache für die Soccer Boys, der sah sich im zweiten Durchgang getäuscht. Der Iran drehte auf und kam in der spannenden, aber nicht hochklassigen Partie jetzt zu den besseren Chancen. Am Ende reichte aber auch die XXL-Nachspielzeit von 9 Minuten nicht für den erstmaligen Achtelfinaleinzug der Iraner. Und so jubelte die USA über Platz 2 in der Gruppe, der den Weg jetzt freimacht für die K.O.-Runde und ein Duell gegen die Niederlande.
Auf dem Platz ging es zwischen Iran und den USA sportlich sehr fair zu. Mein Kollege Matthias Friebe ist für uns in Katar. Herr Friebe, blieb es auch unter den Fans im Stadion und vor dem Stadion friedlich?
Während des Spiels kann man das auf jeden Fall sagen. Nach dem Spiel hat sich die Situation ein bisschen verändert. Es hat einige Festnahmen gegeben. Das ist inzwischen ganz klar. Auch Journalisten sind darunter, die beispielsweise gefilmt hatten, wie regimetreue und regimekritische Fans aufeinander gestoßen sind und es dort zu unschönen Szenen gekommen ist. Wie es jetzt genau damit weitergeht, ist zum aktuellen Moment noch unklar. Auf jeden Fall, die Situation ist jetzt nach dem Spiel deutlich angespannter als noch vorher. Viele Fans, die Zeichen der iranischen Revolutionsbewegung getragen haben, wurden dann auch aussortiert jetzt nach diesem Spiel und getrennt von den regimetreuen Fans. Da hat es durchaus einige Zusammenstöße gegeben. Und wie diese Nacht sich jetzt entwickelt, das werden wir noch weiter beobachten müssen.
Matthias Friebe, vielen Dank. Bis hierhin, wir hören Sie gleich noch einmal. Zunächst kommen wir aber zum zweiten Abendspiel. Da hat sich Favorit England gegen Wales erwartungsgemäß durchgesetzt. Michael Augustin.
England hat Wales in diesem Britenduell keine Chance gelassen und hätte sogar noch höher gewinnen können. 4 Tormöglichkeiten für die Three Lions im ersten Durchgang, 3 Tore im zweiten. 2 durch den überragenden Rashford, 1 durch Foden. Und es hätten am Ende sogar noch mehr Treffer sein können gegen einen überforderten Gegner. England trifft als Gruppensieger nun am Sonntag im Achtelfinale auf den Senegal. Wales scheidet mit nur einem Punkt aus. Für Superstar Gareth Bale war es das letzte WM-Spiel. Er wurde nach einer erneut schwachen Leistung nach der ersten Halbzeit ausgewechselt.
Ganz locker haben die Niederländer ihren letzten Spieltag in Gruppe A verbracht. Sie schlugen WM-Gastgeber Katar im Schongang mit 2:0. Sehr viel spannender als die Partie der Niederländer gegen Katar war das zweite Gruppenduell. Da schlug Senegal-Ecuador mit 2:1. Senegal trifft nun im Achtelfinale auf England, die USA auf die Niederlande. Soweit die Ergebnisse des Tages auf der großen WM-Bühne. Hinter den Kulissen der WM arbeiten zehntausende Menschen dafür, dass sich Katar als Glamour-Metropole am Golf präsentieren kann. Über ihre zuweilen katastrophalen Arbeitsbedingungen wurde vielfach berichtet. Anne Almeling hat jetzt in Katar erneut die Arbeiter besucht.
Ganz allein ist Keith Tumwine so gut wie nie. Der 29-jährige Gastarbeiter aus Uganda teilt sich sein Schlafzimmer mit 3 Kollegen in einem Wohnheim für Busfahrer am Rande der katarischen Hauptstadt Doha. Ein Fenster, 4 Schränke, 4 Betten mit bodenlangen Vorhängen voneinander getrennt. Gemütlich ist das Zimmer nicht, aber funktional und sauber.
Ich kann nur für mich sprechen. Wahrscheinlich habe ich noch nicht die richtig guten Unterkünfte gesehen, aber für mich ist das hier großartig.
Keith arbeitete einige Jahre lang als Kellner. Mittlerweile ist er als Busfahrer unterwegs, angestellt beim katarischen Transportunternehmen Moa Salat. Über seinen Arbeitgeber würde er nie ein kritisches Wort verlieren. Er ist dankbar für die Chance.
With World Cup I came in April.
Ich bin seit April dabei. Ich sage immer zu meinen Kollegen, wir sind als einfache Fahrer gekommen. Qatar hat uns zu professionellen Busfahrern gemacht. Sie haben uns hier ausgebildet.
Allein für die Fußball-Weltmeisterschaft hat Katar rund 7000 Busfahrer, vor allem aus asiatischen und afrikanischen Ländern, angeworben und ihre Zahl damit mehr als verdoppelt. Zwar hat das Emirat als Arbeitgeber in der westlichen Welt keinen guten Ruf. Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden in der Vergangenheit viele Arbeiter unregelmäßig bezahlt, ausgenutzt oder gar missbraucht. Doch unter dem Druck der Weltöffentlichkeit habe sich die Situation der Arbeiter insgesamt verbessert, sagt Max Tounon, Büroleiter der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Doha.
Seit 2018 sehen wir einen gewaltigen Fortschritt. Neue Gesetze sind verabschiedet worden. Mithilfe neuer Systeme sind die Stimmen der Arbeiter gestärkt worden und ihre Vertretung. Das ist eine ganz andere Dynamik als das, was hier noch vor ein paar Jahren stattgefunden hat.
Eine Dynamik, von der auch James Karanja profitieren möchte. Der Kenianer ist eigens für die WM nach Katar gekommen. Seit einem halben Jahr lebt er in Doha und fährt nun die Fans durch die Hauptstadt und zu den Stadien.
Ich wollte internationale Erfahrung sammeln und natürlich Geld verdienen.
2200 katarische Rial bekomme er pro Monat, also knapp 600 Euro, erzählt James. Deutlich mehr, als er in seiner Heimat verdienen würde. Große Sprünge kann er damit zwar nicht machen, aber immerhin seine Frau und seine drei Kinder in Kenia ernähren. Unterkunft und Essen im Wohnheim sind für James und seine Kollegen kostenlos. Die meisten Busfahrer verbringen auch ihre Freizeit im Wohnheim, denn der Weg ins Stadtzentrum ist weit. Kein aufregendes Leben, aber ein geregeltes, sagt Keith aus Uganda.
There are so many educated people.
In Uganda gibt es viele ausgebildete Leute, aber nur wenige Jobs und sehr viel Korruption. Ohne Korruption wäre Uganda ein richtig gutes Land. Aber Korruption führt zu schlechter Regierungsführung und schlechte Regierungsführung führt zu Vetternwirtschaft und Stammeskonflikten.
Trotz dieser Konflikte vermisst Keith sein Heimatland, vor allem die Natur und seine Familie. Sobald er genug Geld verdient hat, möchte Keith zurück nach Hause. Katar ist für ihn nur eine Zwischenstation.
Anne Almeling berichtete über die Arbeiter in Katar. Wie viele auf WM-Baustellen umkamen, ist nach wie vor unklar. Oder, Matthias Friebe, haben die überraschenden Aussagen des WM-Generalsekretärs heute Klarheit gebracht?
Nein, Klarheit haben sie nicht gebracht, aber es sind wirklich, wie Sie sagen, überraschende Aussagen. Hassan Al-Tawadi sprach heute zum ersten Mal von einer Zahl von 400 bis 500 gestorbenen Gastarbeitern hier im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Bisher war die offizielle Zahl immer 3, die genannt wurde, was die WM-Baustellen angeht. Das wurde dann nachher auf dem Organisationskomitee wieder eingefangen. Es beziehe sich auf eine nationale Statistik der arbeitsbedingten Todesfälle im ganzen Land und nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft. Dennoch ist es bemerkenswert, dass der Organisationschef selbst zum ersten Mal diese Zahl in den Mund nimmt und das befeuert weiter die Debatten darüber, wie ernst, wie sauber man bei FIFA und Organisationskomitee damit umgegangen ist. Die Schätzungen, wie viele Menschen wirklich gestorben sind, gehen weit auseinander von den offiziellen 3 oder jetzt 4 bis 500 bis hin zu 6.500 oder sogar 15.000 Toten. So breit ist die Spanne und die Debatten darum werden sicherlich noch nicht zu Ende sein.
Katar hat ja heute auch sein drittes Spiel verloren. Wie haben die Katarer den letzten Auftritt bei dieser WM ihrer Mannschaft aufgenommen? Herrscht jetzt große Ernüchterung?
Ich würde sagen, sie haben es relativ teilnahmslos aufgenommen. Schon wieder sind viele vor Abpfiff aus dem Stadion hinaus. Das Stadion wurde heute, das ist das zweitgrößte der Weltmeisterschaft, in dem auch das Eröffnungsspiel war mit über 60.000 Plätzen, nach Anpfiff gefüllt mit all denjenigen, die dieses WM-Visum, die sogenannte Hire-Card haben. Die durften gratis ins Stadion und so wurde bis zur Halbzeit das Stadion immer voller. Aber auch diejenigen, die da ins Stadion durften, konnten nichts daran ändern, dass eine gewisse Teilnahmslosigkeit bei den katarischen Gastgebern zu spüren war. Und dieses Turnier wird, das ist leider die Einschätzung, keinen größeren Schaden nehmen, sportlicher Art und auch stimmungsmäßig, wenn da jetzt der Gastgeber nun ausgeschieden ist, als schlechtestes Team der WM-Geschichte von Gastgeberseite.
Die Einschätzung von meinem Kollegen Matthias Friebe live aus Katar. Vielen Dank.
Und vielen Dank für die Zusammenfassung von der WM an Bernhard Krieger. Und damit wechseln wir direkt weiter zur Presseschau, zusammengestellt heute von Andreas Diehl, präsentiert live von Richard Hucke.
Katar liefert für Deutschland ab 2026 Flüssigerdgas. Das ist ein großes Thema in den Zeitungen von morgen. Die neue Osnabrücker Zeitung konstatiert, nicht alle werden das als gute Nachricht auffassen. Klimaaktivisten ist es ein Dorn im Auge, dass der fossile Rohstoff noch über Jahre unverzichtbar für die deutsche Energieversorgung sein wird. Und Menschenrechtler beanstanden, wie kann man nur Geschäfte mit einem Land machen, das Gastarbeiter ausbeutet und Frauenrechte in den Wind schlägt. Die Freie Presse aus Chemnitz erläutert, es geht um bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr, was umgerechnet 2,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas sind. Das hört sich gigantisch an, entspricht aber nur ungefähr 3% des deutschen Verbrauchs aus dem Jahr 2021. Für Katar ist das ohne Zweifel ein Punktsieg, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und das nicht nur, weil es die Deutschen mit ihren stummen Protesten bei der WM damit endgültig der Doppelmoral überführt. Das Emirat bekommt so auch einen Fuß in die Tür. Denn die notleidenden Deutschen nehmen derzeit alles an Gas, was sie kriegen können, zu fast allen Konditionen. Die Tageszeitung aus Berlin moniert, im Windschatten der aktuellen Energiekrise wird eine absurd teure und vor allem sehr klimaschädliche neue Infrastruktur aufgebaut, die auf viele Jahre bestehen bleibt. Das ist fatal. Dem entgegen vertritt die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier gehört, diese Meinung. Deutschland wird Gas als Brückentechnologie bis zum Ausbau des Ökostroms aus Windkraft und Sonne, der trotz aller beschleunigender Absichtserklärungen dauern kann, noch lange brauchen. Insofern ist es womöglich sinnvoll, langfristige, zuverlässige Lieferbeziehungen mit dem drittgrößten Gasförderer der Welt als Mosaikstein der künftigen Diversifizierung der Gasversorgung in trockene Tücher zu packen. Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit dem Treffen der Justizminister der 7 führenden Industrienationen. Es ist richtig und wichtig, dass die westlichen Verbündeten das überfallene Land Ukraine weiter mit allem unterstützen, was nötig ist. Insofern ist es hilfreich, wenn die G7-Staaten die russischen Kriegsverbrechen besser dokumentieren wollen, damit die Täter in Uniform und im Kreml dereinst zur Rechenschaft gezogen werden können. Ähnlich äußert sich die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Jeder russische Soldat, der in der Ukraine gefoltert, vergewaltigt oder gemordet hat, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Das gilt aber ebenso für die Führungsebene, die für den Krieg verantwortlich ist. Bundesjustizminister Buschmann sagte nach dem Treffen mit seinen G7-Kollegen, in diesem Punkt habe große Einigkeit geherrscht. In letzter Konsequenz muss das heißen, dass Putin vor ein Kriegsverbrechertribunal gehört.
Das war die Presseschau, vorgetragen heute von Richard Hucke. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte Andreas Diehl. Und damit sind wir auch fast am Ende dieser Ausgabe der Journals vor Mitternacht. Nach den Nachrichten begrüßt sie dann Gabi Wuttke zu einer neuen Ausgabe von Fazit. Ein Thema dann: virtuelle Stadt für alle, Augmented Reality Kunst in Frankfurt am Main. Außerdem dann ein Kommentar zur Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ein Jahr im Amt. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Heute mit Silvia Engels. Im Namen des Spätteams wünschen wir Ihnen eine gute Nacht.